Gerade hat die Biennale von Venedig eröffnet. Aus diesem Anlass dreht sich der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? Unterstützt von Volkswagen Group Culture in dieser Ausgabe um die Kunst, die aktuell hier in Venedig zu sehen ist. Und wir sind auch in Venedig, also der Podcast ist direkt in der Lagunenstadt produziert. Man könnte wirklich Monate hier verbringen und hat immer noch nicht alles gesehen. Ich bin zwar jetzt schon 2 Tage da, aber trotzdem habe ich nur einen Bruchteil gesehen, aber kann jetzt meine Eindrücke hier mit Ihnen teilen. Und vor allem freue ich mich auch, dass ich Insider und Insiderinnen zu Wort kommen lassen kann, die Künstler persönlich oder Kuratoren. Und unsere wunderbare Weltkunstkorrespondentin Petra Schäfer, die lange schon hier lebt und die natürlich einen ganz besonderen Einblick in die Stadt hat. Dieses Jahr steht in Venedig alles unter dem Motto Foreigners Everywhere. Das ist der Titel, den der Kurator Adriano Pedrosa der Hauptausstellung gegeben hat. Und ihn habe ich gefragt, was er eigentlich anders machen will als seine Vorgänger.
I am, of course, the first Latin American curator organizing the Biennale. The second curator from the Global South after Okwuyen Wesor, the great late Okwuyen Wesor, Nigerian curator who organized the 2015 Biennale, who was, however, then based in Germany, working in Munich. So I am really the first one who's actually living and working in the Global South, not only from that part of the world, but living and working there. For this reason, and true to my own research and my own trajectory over the past, couple of decades, I have concentrated my research in the Global South, in artists coming from Latin America, Africa, South and Southeast Asia, the Middle East, but also because of the focus on migration, the focus on the foreigner, the expatriate, the diasporic, many of these artists were originally from this part of the world, but now many of them do live in Berlin, in London, in Paris, in New York, in Amsterdam. So, of course, I also did research in this part of the world. But I would say that in general, I have been told that it is a very unusual list, and it's a very long list indeed, but I think that reflects my own interest and my own research, not only in contemporary art, but also art from the last century, 20th century art.
Von 331 teilnehmenden Kunstschaffenden sind mehr als die Hälfte nicht mehr am Leben. Das gab es noch nie in der Geschichte der Biennale. Meistens waren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wirklich Zeitgenossen, die noch am Leben waren. Pedrosa argumentiert aber, dass die Moderne des globalen Südens bisher ignoriert wurde. Und tatsächlich gibt es so sehr viel zu entdecken, auch wenn die Positionen schon aus den 60er, 70er Jahren oder sogar, ich glaube, die älteste Position kommt von 1915. Also auch für hartgesottene Kunsthistorikerinnen gibt es viele bisher unbekannte Namen aus dem 20. Jahrhundert. Aber auch Bekannte. Zum ersten Mal überhaupt ist zum Beispiel Frida Kahlo dabei, die Mexikanerin mit deutschem Vater und wahrscheinlich die berühmteste Künstlerin der Welt, würde ich sagen. Außerdem die wunderbare Inderin Amrita Shergill, die Südafrikanerin Irma Stern und die Architektin und Designerin Lina Bobardi, die in Italien aufwuchs und in Brasilien Karriere machte. Übrigens auch mit dem Museum, an dem Adriano Pedrosa Direktor ist. Die Hauptausstellung in den Giardini und im Arsenale heißt also Stranieri Ovunque oder Fremde überall, nach dem Titel einer Arbeit des Künstlerkollektivs Claire Fontaine, das in verschiedenen Sprachen diese beiden Worte als Neonschrift schreibt und damit das Menschheitsthema Migration anklingen lässt. Diese Neonschriften sind in den Giardini und im Arsenale verteilt, man sieht sie also wie einen roten Faden hier überall in Venedig. Was bedeutet eigentlich Foreigners Everywhere?
The idea of the Foreigners Everywhere has many meanings and significations. There's, I think, a political dimension, but also a poetic dimension and also a subjective, psychoanalytic, personal dimension as well. And even a very site-specific dimension, thinking of Venice, thinking of Italy, and thinking of the Mediterranean. One can say that wherever one goes, there are always foreigners everywhere, all around us. One can also say that wherever one goes, one is always a foreigner deep down inside. And one can also say that in Venice, for example, a city that has a population of about 55,000 people, that becomes almost three times as much in peak days during tourist visitation. There's literally foreigners everywhere, all over the place.
Für mich persönlich hat dieses Motto aber auch einen Effekt, wenn ich nämlich durch die Straßen gehe hier. Ich bin natürlich auch selber Ausländerin in Italien. Aber sagen wir mal, ich habe eine französische Reisegruppe vor mir oder Chinesen, die sich vor einem Lokal drängen. Und die Gassen von Venedig sind ja recht klein. Manchmal ist man so dahinter wie im Stau und kommt nicht vorbei, weil die Gasse zu eng ist. Aber dann denke ich, Stranieri, ovunque, und denke so, ja, auch das Erleben, dass wirklich überall Ausländer sind und dass man selbst zu diesen Ausländern ja auch dazugehört und selber auch Teil dieses Staus ist. Also das finde ich eigentlich ganz lustig, dass man mit Humor auch Venedig selber so erleben kann. Unsere Weltkunstkorrespondentin Petra Schäfer, die schon lange in Venedig lebt, sieht Bezüge dieses Titels Strangers Everywhere auch in der Geschichte von Venedig.
Warum der Titel der diesjährigen Biennale Stranieri ovunque so gut nach Venedig passt, das hat auch damit zu tun, dass wir in diesem Jahr 700 Jahre Marco Polo feiern. Warum die Stadt es nicht gibt, Marco Polo erzählt in seinen Lebenserinnerungen: Wenn ich Städte in der Welt beschreibe, dann beschreibe ich immer Venedig. Das finde ich hochinteressant. Also eigentlich ist Venedig auch jede andere Stadt in der Welt nach Marco Polo. Klammer mache ich aber nochmal zu, insofern ist, dass ich glaube, dass dieser Verweis auf den venezianischen Händler, der um 1300 gelebt hat, Marco Polo, deshalb so hochinteressant ist, weil Marco Polo die Welt bereist hat, von Venedig aus, zu einer Zeit, in der es wenig andere getan haben oder zumindest in der wenig andere darüber berichtet haben. Seine Lebenserinnerungen in Milione haben sich bis heute tradiert. Das lernen wir in einer wunderbaren Ausstellung im Dogenpalast, die gerade läuft. I Mondi di Marco Polo, die Welten von Marco Polo. Und Marco Polo reiste tatsächlich von Venedig über Jerusalem nach China, von China aus nach Persien und zurück. Das kann man wunderbar nachvollziehen. Und er war, rund 17 Jahre war er auf Reisen. Und was ist in der Zeit passiert? Er war in dieser Zeit immer Fremder, aber er war auch ein Fremder, der von anderen Institutionen und Mächten als Diplomat eingesetzt wurde. Das heißt, er wurde zum Beispiel zu einem Würdenträger des Großkhan des Mongolischen Reiches. Und das finde ich faszinierend. Also man kann Fremder sein in der Fremde und trotzdem für die Fremde arbeiten.
In der Hauptausstellung, gleich in der Mitte, wenn man reinkommt, so der zweite Saal ungefähr, ist ein großer Saal mit lauter farbenfrohen Abstraktionen, die sehr optimistisch stimmen. Das ist ein tolles ästhetisches Erlebnis, aber es ist auch, wenn man dann liest, woher die ganzen Künstler und Künstlerinnen kommen, hat es auch so eine Botschaft, die fast wie so eine Friedensbotschaft für mich ist. Also es sind Esther Malangu aus Südafrika dabei, Mohamed Melehi aus Marokko, Maria Martorell aus Argentinien. Und man sieht, dass natürlich diese Abstraktionen sind alle unterschiedlich, aber viele in strahlenden Farben, mal in Schlangenlinien und mal in sehr geometrischen Quadraten. Unterschiedliche Zeiten, aber viele aus den 60er, 70er Jahren dabei. Und das ist ein ganz tolles Gefühl zu sehen, dass so auf der ganzen Welt wie so an einem Strang gezogen wird. Die sind ästhetisch schon unterschiedlich, aber sie passen so wunderbar harmonisch zusammen. Und diese Harmonie ist etwas, was mir persönlich jetzt gerade viel bedeutet, weil so viele Kriege auf der Welt stattfinden. Sudan, Gaza, Israel und natürlich die Ukraine. Man traut sich ja kaum noch, die Nachrichten anzuschauen, weil man denkt, was ist jetzt schon wieder? Aber dass etwas Internationales auch so eine positive Botschaft tragen kann und so eine schöne Botschaft auch. Also es ist einfach ein optischer Genuss, in diesem Raum zu sein. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Andere Säle in der Hauptausstellung, in den Giardini, sind sehr harte dokumentarische Anliegen sozusagen. Also Projekte, die einem nochmal die Augen für das Unrecht auf der Welt erst öffnen. Zum Beispiel fand ich sehr eindrucksvoll Pablo Delano mit seiner Installation The Museum of the Old Colony. Da geht es um Puerto Rico. Er hat viele Objekte, sehr viele Schwarz-Weiß-Fotografien und Postkarten und Videomitschnitte gesammelt, die einfach die Ausbeutung und Vernachlässigung von Puerto Rico dokumentieren, das sozusagen heute noch eine Kolonie der USA ist. Und das schon sehr hart, das so zu sehen und zu denken, ja, das ist auch ein Unrecht, dem man gar nicht genug Aufmerksamkeit schenkt. Es gibt auch ein Projekt von Alessandra Ferrini, die erstaunliche historische Verträge und Treffen zwischen Gaddafi und Berlusconi gesammelt hat. Und das ist toll installiert, nämlich eine riesige Leinwand, ein Screen, auf dem ihre Finger zu sehen sind, wie sie ein Foto nach dem anderen in die Hand nimmt. Ihre Fingernägel sind blau lackiert und es ist immer wieder Gaddafi und Berlusconi, mal mit einem Gewehr in der Hand, mal mit irgendeiner Trophäe, mal auf irgendeinem Podium. Zwei Diktator-Style-Typen, die dann Weltpolitik machen und mit Auswirkungen auch für jeweils die Bevölkerung, vor allem in Libyen. Fand ich auch ein interessantes Projekt, das fast was von so einer gewissen Komik hat, wenn es nicht so ernst wäre vom Thema her. Auch Kolonialismus ist ja ein großes Thema und da eben in Beziehung mit Italien und Libyen. Sehr interessant. Interessanterweise ist dieses Projekt Stranieri Ovunque und dieser Fokus auf Kolonialismus und auf Migration auch in sehr vielen Pavillons präsent. Obwohl dieses Thema erst später so festgelegt wurde, war das schon ein Anliegen auch für die verschiedenen Länderpavillons. Die Länderpavillons sind ja etwas sehr Anachronistisches eigentlich und schon etwas Altmodisches, aber sie sind immer noch da und sie werden bespielt und viele hinterfragen natürlich auch ihre eigene Geschichte, was eigentlich eine Nation ist. Zwei ganz besonders aufregende Pavillons stehen sich gegenüber, nämlich der Pavillon von Deutschland und der französische Pavillon. Im französischen Pavillon ist diesmal Julien Creuset eingeladen, ein Künstler, der in Martinique geboren wurde, in der Karibik und in Paris aufgewachsen ist, der eine sehr optimistische Installation mit Video und mit Wollobjekten installiert hat. Schon von außen sieht man diese an Wasserwelten erinnernden Installationen. Er hat einen Brunnen von Versailles genommen, in dem auch ein Schwarzer dargestellt ist und er greift es wieder auf. Aber es ist keine große Anklage, sondern es ist fast ein spielerisches Umgehen mit diesen Klischees. Und er hat etwas ganz Eigenes und Optimistisches geschaffen, was auf jeden Fall die Schlangen vor dem Pavillon sind groß. Also es ist sehr, sehr sehenswert. Es lohnt sich, dort Schlange zu stehen. Es ist auch eine sehr sinnliche Erfahrung, denn er arbeitet auch mit Duft. Es duftet sehr frisch im Pavillon und er singt auch teilweise selber. Und die Soundinstallation dort ist so toll, dass die Leute sogar anfangen zu tanzen. In komplett krassem Gegensatz zu diesem heiteren französischen Pavillon steht der deutsche Pavillon, der auch wirklich ganz toll ist. Im Säulenportikus hat Ersan Montag anatolische Erde ausschütten lassen. Die Kuratorin Chaya Ilk hat zwei Künstler eingeladen, in diesem Pavillon zu arbeiten, nämlich einerseits Ersan Montag, Berliner Theaterregisseur, und Yael Bartana, die in Israel geboren ist und schon lange in Deutschland, auch in Berlin lebt. Die kennen sich sogar von der Villa Massimo, aber haben separate Kunstwerke gemacht, die aber auf eine Art ganz toll zusammenspielen und sehr verstörend und sehr irritierend sind. Aber das wünscht man sich ja auch von Kunst. Ersan Montag hat ein Gebäude errichtet im deutschen Pavillon in so einem Rauputz und in einem sehr, ich würde sagen, es sind martialische Formen von außen. Man muss, kleiner Tipp, dort auch nochmal Schlange stehen. Also wenn man draußen schon Schlange stand, steht man im deutschen Pavillon dann leider auch nochmal Schlange, um dort hineinzukommen. Aber auch das lohnt sich. Es ist ein dreistöckiger Bau, in dem er eine Art Monument für seinen Großvater errichtet hat, der aus Anatolien kam und bei Eternit gearbeitet hat. Und es ist so staubig dort drin, dass diese Atmosphäre physisch wirklich stark zu spüren ist. Der Großvater ist auch an Krebs dann gestorben und das hatte sicher auch was mit Asbest zu tun, was in Eternit vorhanden ist. Also es ist auch ein sehr, sehr unheimliches Ambiente. Man geht durch die Räume, man sieht eine Küche, alles komplett staubig. Man sieht ein Schlafzimmer, man sieht ein Fernsehzimmer und das ist so eine spitze Architektur, dass man durch die staubigen Vorhänge dann wieder rausschaut auf diese riesige Videoinstallation von Yael Bartana. Es hat alles was sehr Verstörendes und sehr, sehr Beeindruckendes. Und man kommt dann bis hoch zum Dach und an einer Wand ist auch noch Atatürk in einem staubigen Rahmen zu sehen. Also, und Performer, die ich aber ehrlich gesagt nicht gesehen habe, aber es wurde mir erzählt, einer Person kam im Badezimmer, im staubigen Badezimmer, ein nackter Mann entgegen. Das ist mir leider entgangen. Aber es war trotzdem auch ohne Performance, war es ganz, ganz beeindruckend. Yael Bartana hat eine Installation geschaffen mit verschiedenen Elementen. Sie hat ein Raumschiff gebaut sozusagen und malt eine Vision, also malt im übertragenen Sinn. Sie hat so eine Art, wie eine Art Sekte dargestellt von tanzenden Menschen mit Chören im Hintergrund, die so auf eine Erlösung hoffen. Und die Erlösung liegt in dem Raumschiff. Man fragt sich bei der Ästhetik natürlich auch, wo das herkommt. Es hat auch fast was, man ist auch an Leni Riefenstahl erinnert. Also es hat was sehr, sehr Verstörendes. Aber gleichzeitig, es liegt so genau zwischen Traum und Albtraum. Und diese Ästhetik und diese Menschen, die sich an den Händen greifen und in weißen Kleidern, schöne Menschen, die in weißen Roben wie in der Antike sich an der Hand nehmen und unter dem Mond einen Tanz aufführen. Am Schluss haben sie auch noch Masken auf und es gibt stampfende Rhythmen dazu. Also es wird immer aufwühlender und man hat dieses Gefühl, diese Gruppe von Menschen wird dann mit dem Raumschiff erlöst, erlöst von dem Irdischen. Und das Raumschiff ist genau skizziert auf einer großen Wand mit Kreidezeichnungen. Da gibt es dann Medical Center und einen Common Room. Und also es gibt lauter verschiedene Abteilungen. Es gibt auch noch eine Installation, in die man sich hineinbegeben kann. Und man schaut in eine Art Globus hinein, also in eine Halbkugel, auf der dann die tropische Natur, die im Raumschiff wachsen soll, gezeigt ist. Also es ist wirklich so ein Erlösungsdenken, das was sehr, sehr, sehr Unheimliches hat. Ich habe das Glück, dass ich heute Yael Bartana kennengelernt habe.
We know it's impossible to escape. You have to create a vision, an idea of a possible future. It's not an escape, because in my imagination, the way I constructed the narrative of my project was, and also deliberately why I'm actually referring to Jewish mysticism, why I'm taking this diagram of the Ten Sefirot, is the base of the spaceship, because the core idea of in Jewish mysticism, the Kabbalah, was about the repairing of the world.
Von den Giardini, da gibt es auch noch weitere Pavillons zu empfehlen. Ich fand toll den koreanischen Pavillon, da wird mit Duft gearbeitet. Und tatsächlich, da gibt es auch eine Skulptur von einem Baby. Und in diesem Raum duftet es nach Neugeborenem. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. So eine Mischung aus Vanille, Minze und säuerlicher Milch. Und für mich war das so wirklich Babygeruch, fand ich total beeindruckend. Im anderen Teil duftet es nach Heu. Also das ist ein toller Pavillon. Im österreichischen Pavillon ist eine Russin, die den Schwanensee probt. Es gibt ganz, ganz viele tolle Pavillons. Wir gehen aber trotzdem noch weiter ins Arsenale. Dort in dieser ältesten Fabrik des Mittelalters sind auch Teile der Hauptausstellung und verschiedene Pavillons untergebracht. Ich muss sagen, der Pavillon von Benin, zum ersten Mal ist die Republik Benin ja dabei, kuratiert von Azu Nwagbogu, den wir auch hier im Podcast schon zu Gast hatten. Das war sehr schön. Mir hat dort die Installation von Romuald Azoumé ganz toll gefallen. Man kennt ja seine Masken, die aus Kanistern bestehen. Aber diesmal hat er was geschaffen, was mich dann doch noch sehr überrascht hat. Und zwar von außen wie ein dunkles, leicht angerostetes Iglu, würde ich sagen. Und innen sieht man, es sind diese typischen Kanister, die man von ihm kennt. Schwarze Kanister. Die Oberseite von diesen Kanistern, der Griff sieht jeweils aus wie die Nase einer Maske. Und der Ausguss ist wie ein Mund, der gerade einen O-Ton macht. Also das kennt man. Und das ist aber in dieser Masse ganz toll, weil gleichzeitig Chöre laufen, also traditionelle afrikanische Musik. Und man hat diese Hunderte von Masken um sich herum, die alle diesen Mund wie zum Ohr geformt haben. Und dazu hört man die afrikanische Musik. Und es ist, als ob man gerade von allen Seiten besungen wird. Das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, in diesem Iglu drin zu sein. Das fand ich sehr, sehr schön. Es sind auch noch drei andere Künstler da, aber Azoumé hat mich besonders beeindruckt im Pavillon von Benin. Ja, und dann gibt es in der Hauptausstellung sehr, sehr anrührende Installationen. Ein anderes tolles Projekt im Arsenale stammt von Bushra Khalili. Und zwar auch dort ein großer Raum in dem Hauptraum des Arsenale mit lauter Screens, auf denen Landkarten zu sehen sind. Und auch Hände, und zwar auch Kinderhände oder Erwachsenehände, die mit einem Stift einzeichnen, welche Fluchtroute sie genommen haben. Und das ist so berührend, weil die Leute so schon sachlich davon erzählen, aber man merkt halt, das sind ganz persönliche, ganz einschneidende Erlebnisse von Leuten, die 5 Tage durch die Wüste gefahren sind oder die theoretisch von Afrika direkt nach Sardinien hätten kommen können, aber sie mussten einen Umweg fahren wegen irgendwelchen politischen Verhältnissen. Also das war wahnsinnig anrührend, das zu erleben. Und in der Masse, es sind sehr viele Leinwände in diesem Raum, kriegt man eine Ahnung davon, wie viele Menschen gerade auf der Flucht sind. Es sind im Moment gibt es so eine Migration wie noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und das ist sehr, sehr berührend. Und das Schöne ist da, dass es so persönlich wird. Es sind nicht, also man sieht zwar viele Leinwände, aber jede Leinwand wiederum ist ein Schicksal oder das Schicksal einer Familie. Und das fand ich sehr, sehr berührend. Nicht alle Pavillons sind in den Giardini und im Arsenale. Der Vatikan hat seinen Pavillon auf der Insel Giudecca. Und dort war meine Kollegin Petra Schäfer und kann direkt davon berichten.
Der Vatikan hat ja schon mehr als einmal an der Biennale teilgenommen. Und in diesem Jahr als erstes von einem 3-Jahres-Projekt haben wir eine Ausstellung im Frauengefängnis auf der Giudecca. Dort kann man sich anmelden und es werden 4-mal am Tag Führungen stattfinden in der Ausstellung innerhalb dieses Gefängnisareals. Und die Ausstellungsführung wird geleitet von Insassinnen. Wir haben heute eine Führung gehabt und wissen jetzt, es gibt dort 80 Frauen, die dort auf der Giudecca leben. Und 20 von ihnen wurden ausgebildet, wurden sozusagen mit eingebunden in das Projekt, ganz aktiv auch zu führen. Und das ist gerade in dem Kontext von Foreigners Everywhere sehr berührend, denn natürlich sind diese Menschen für uns dort auch Fremde. Wir sehen sie nicht oder wir hätten sie nicht gesehen in unserem Alltag, wenn der Vatikan-Pavillon uns nicht so darauf hinweisen würde. Und heute noch im Aufbau, aber dann fertig, eine ganz große monumentale Arbeit an der Fassade der Kirche vor dem Frauengefängnis von Maurizio Cattelan. In starker Unteransicht 2 nackte Füße zeigen, von denen Maurizio Cattelan, mit dem ich heute gesprochen habe, sagte, sie erinnern mich an die nackten Füße meines toten Großvaters. Und wir werden alle so enden. Also ein sehr starkes Memento Mori, das uns daran erinnert, dass wir Menschen sind, die sich die christliche Nächstenliebe nicht verschließen sollten. Und das ist das Thema, in das uns der Vatikan heranführt, nämlich an die Letzten der Gesellschaft zu denken, in dem Fall die Menschen, die dort leben.
Ein anderes Projekt, das im Ateneo Veneto, unweit von San Marco, stattfindet, ist Walton Ford, Lion of God, kuratiert von Udo Kittelmann. Und da hatte ich das große Vergnügen, dass ich vor ein paar Monaten im Atelier in New York den Künstler besuchen konnte und gesehen habe, wie er an diesem Projekt arbeitet. Und das war wirklich fantastisch, weil Walton Ford, der arbeitet ja in einem Stil, der sehr informiert ist vom zoologischen Darstellung des 19. Jahrhunderts, aber mittlerweile auch immer mehr von Hollywood und Frank Frazetta und, sagen wir mal, den Horrorfilmen der 60er, 70er Jahre. Er hat die Gelegenheit bekommen, im Ateneo Veneto sich mit einem Werk von Tintoretto auseinanderzusetzen. Das ist der heilige Hieronymus mit einer Vision der Maria und begleitet ist Hieronymus von dem Löwen. Dem hat er ja einst einen Dorn aus der Tatze gezogen und seitdem war der Löwe zahm. In Walton Fords Augen ist das auch die Geschichte einer Unterwerfung, denn es ist ja ein Traum der Menschen, dass man Auge in Auge mit dem Löwen ist, diesem Symbol der Stärke und der Wildheit. Und wenn dieses Tier dann zum Schoßtier wird, das ist auch eine Unterwerfung. Also Walton Ford hat sich in den Löwen hineinversetzt. Wir lassen erstmal den Künstler selber zu Wort kommen.
Deep in the shadows, you barely see the lion that Tintoretto painted in the St. Jerome painting. So my idea was to take this lion and make the whole show about it. Take the lion and pull him into the light and have him tell his story. And the ideas come in a sense from thinking about lions and what kind of mythology that we create around the lion, which makes his life miserable generally. I mean, everything we believe about lions, their nobility, their pride, all of this stuff, all of the Lion King nonsense, all of this, the idea that they have an aristocracy, that there's even a king, that this is all bullshit that we make up and we apply to the natural world.
Es geht bei Walton Ford immer um mehr als nur das, was dargestellt ist. Also es geht nicht nur um diesen einen Löwen, sondern es geht auch um das, was die Menschen insgesamt sich mit Löwen verbinden.
And this dream of bridging the gap between animal and man is all in the collective psyche. We all have this dream of making a connection, eye contact with the whale on a whale watch, you know, anything that we can do to sort of bridge this gap that we have created that's in our minds. It's nothing real. We imagine a separation that doesn't really exist, but it's a very desperate one, like being in love and then being rejected. When we go into nature, the animals run. It's like a hopeless thing at this point.
Mir persönlich als Kunsthistorikerin gefällt es natürlich gut, dass hier auch Tintoretto so eine große Rolle spielt. Tintoretto, dieser fantastische Manierist, der im 16. Jahrhundert die Schräge in die Kompositionen eingeführt hat, wie kein anderer Künstler vor ihm. Also da sind wirklich ganz steile Perspektiven drin. Jetzt diese zeitgenössische Malerei, diese Aquarelle von Walton Ford im Kontakt dazu, im Dialog, das hat so eine ganz besondere Energie. Udo Kittelmann, der die Ausstellung kuratiert hat, der ehemalige Direktor der Berliner Nationalgalerie, hat auch einen eigenen Blick darauf.
Der Tintoretto gewinnt hier natürlich eine unglaubliche Aktualität durch die Arbeiten auch von Walton Ford. Und letztlich führt es immer wieder zu der Erkenntnis, naja, es sind immer Geschichten, die schon einmal erzählt wurden. Und diese Geschichten werden immer weiter erzählt. Das zeigt die gesamte Kunstgeschichte, das zeigt die gesamte Geistesgeschichte eigentlich der Menschheit. Es hat sich ja gar nicht so viel verschoben. Es geht immer darum, um Liebe, um Hass auch, um unsere in diese Welt hineinfinden mit allen Pro und Kontras. Wie verhalten wir uns zum Leben? Was ist der spirituelle Sinn des Lebens? Und das ist ja letztlich eine unglaublich spirituelle Ausstellung in dem Sinne, dass das Unsichtbare, was uns beschäftigt, sichtbar wird. Und das ist das Thema bei Tintoretto mit seinem Bild eben der Legende des heiligen Hieronymus mit dem Löwen, also diese permanente Erhebung auch des Menschen über die Natur, die ja jetzt gerade im 21. Jahrhundert so an Bedeutung auch nochmal gewinnt, weil es so deutlich wird, dass der Mensch, die ganze Menschheit in ihrer unermesslichen Arroganz gegenüber Natur, schafft sie es, sich auf diesem Planeten einzufinden und endlich zu akzeptieren, dass es nicht das überhebliche Wesen länger sein kann, als das, was es sich auch wieder seit Urzeiten gebiert. Und insofern wird hier eine ganz alte Geschichte verhandelt und der Tintoretto ist in diesem Falle wie eine Verweisabbildung in ein anderes Jahrhundert hinein. Und das ist das, was Walton interessiert, das ist das, was mich dann auch in diesem Kontext so wahnsinnig interessiert.
Das Ateneo Veneto ist auf jeden Fall einen Besuch wert mit dem Projekt von Walton Ford. Es gibt aber auch noch unzählige andere Projekte in der Stadt. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist die tolle Malerin Martha Jungwirth in der Fondazione Cini. Da hat man auch gleichzeitig zwei verschiedene Epochen, nämlich vom Mittelalter und Renaissance bis die zeitgenössische Malerei von Martha Jungwirth. Und sie wiederum schlägt auch einen Bogen. Sie malt ganz abstrakt. Die Serie, die sie dort zeigt, ist ganz neu und heißt Herz der Finsternis, nach dem Roman von Joseph Conrad, der sich natürlich wieder mit Kolonialismus beschäftigt. Also es ist hier wieder, obwohl die Werke ganz abstrakt sind, mit diesem Titel und mit diesem grausamen Thema im Hintergrund schaut man auf diese Werke nochmal ganz anders. Sie ist ja berühmt für ihr Rosa. Dort ist jetzt auch ganz viel tiefes Grün drin, das sie an den Dschungel im Kongo erinnert und eben die Grausamkeiten, die dort passiert sind. Also das ist ein ganz anderes Projekt, steht ganz separat zur Biennale und trotzdem findet man auch dort wieder den Bogen zurück zu den großen Themen, die Adriano Pedrosa anschlägt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was gerade aktuell und in den kommenden Monaten zu sehen sein wird. Wenn Sie die Reise planen, dann können Sie noch hier ein paar Tipps von Petra Schäfer mitnehmen. die genau weiß, wie man sich in Venedig am besten bewegt.
Ich glaube, das, was wir alle nicht immer vergessen dürfen, ist möglichst bequeme Schuhe, denn es sind viele, viele Kilometer, die man laufen muss, und zwar nicht nur innerhalb natürlich der offiziellen Ausstellungen in Giardini Arsenale, sondern auch im ganzen Stadtraum. Also möglichst bequemes Schuhwerk und Sommer wie Winter immer noch ein Schal, weil es kann immer zu kalt sein oder zu warm oder man weiß es nicht. Und ansonsten sich etwas einlesen und sich aber auch fokussieren.
Der Podcast Was macht die Kunst wird unterstützt von Volkswagen Group Culture. Volkswagen ist auch Partner der Nationalgalerie Berlin und ermöglicht auch in diesem Jahr freien Eintritt in die neue Nationalgalerie, jeden Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr. Außerdem ermöglicht Volkswagen sonntags zwischen 12 und 17 Uhr den Volkswagen Group Art for All Family Sunday am Hamburger Bahnhof mit einem großen Programm für Familien.